So wunderbares Lied
und wie die Leiterin des Chors gemacht hat und die Dirigentin und Arrangeurin. Echt super. Ich passe da immer auf, wie die das machen und da lerne ich was davon. Ermutigung ist das halbe Leben, das finde ich gut. Aber ich finde es auch ganz, ganz klasse so, dieses Lied, du bist. Dieses Lied, du veränderst den Lauf der Welt wie ein Stern, der den Weg weist, wie ein Licht, das uns leuchtet. Du kamst und du bleibst mitten unter uns. Und das sind ja gewaltige Lieder mit einer gewaltigen Botschaft, mit einer gewaltigen Wahrheit. Wird ja nicht einfach über irgendjemanden gesungen, über Julius Caesar oder über unsere Bundeskanzlerin oder über irgendjemanden anderen oder über einen Präsidenten der Deutschen Evangelischen Kirche. Es wird über Jesus Christus gesungen. Und da stecken so tiefe Wahrheiten da drin. Du bist der, der du bist. Du bist der Unvergleichliche. Du bist der Wunderbare. Diese Wahrheit, und wenn mein Herz dieser Wahrheit anhängt, dann habe ich mich gerade gefragt, wenn das wirklich so ist, was soll dann nicht möglich sein für diesen Jesus Christus? Der kam in so eine Welt, die so finster ist, um als ein Licht zu sein. Du veränderst den Lauf der Welt. Und der den Lauf der Welt verändert, wie sollte er denn nicht möglich sein, den Lauf der Herzen zu verändern? Das ist eine gewaltige Wahrheit, dieses Lied. Hat mich fasziniert. Und natürlich verändert er den Lauf der Welt durch die Auferstehung von den Toten, durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha. Er verändert den Lauf der Welt, indem er Menschenherzen verändert. Herzen, für die vorher nichts möglich war, keine Veränderung möglich war, keine Hoffnung möglich war. Und plötzlich wird aus Herzen, die total gespalten sind, Herzen, die sich schon abgewandt haben von anderen Herzen, Herzen, die sich anderen wieder zuwenden, Herzen, die gar nicht mehr lieben können, weil sie kalt geworden sind, durch irgendwelche Gründe. Und die Welt bietet genug Gründe. Plötzlich werden Herzen draus, die lieben können und die lieben wollen. Fand ich stark. Sind Ehe und Familie noch zeitgemäß? Ist überhaupt noch zeitgemäß? Und für mich ist das gar nicht die Frage heute Abend, für mich ist die Frage, ist es gottgemäß? Für jemanden, der mit Jesus lebt, wie für jemanden, der mit denen lebt, der die Welt verändert, der die Herzen verändert, ist es gar nicht eine Frage, ob es zeitgemäß ist. Die einzige Frage ist, ob es gottgemäß ist. Das sollte uns Menschen mehr beschäftigen. Das Problem in unserer Welt liegt ja darin, dass wir alles zeitgemäß haben wollen. Es muss ja alles zeitgemäß sein. Und wie wir es vorhin schon in der Einleitung hörten, deswegen zerbricht ja auch so vieles, weil es zeitgemäß sein muss. Ich habe die Woche mit ein Arzt gesprochen von einer psychiatrischen Klinik und er sagte mir, Heinz, so ist es, muss alles zeitgemäß sein. Deswegen haben wir die Leute bei uns in der Klinik. Viele Leute sind da, weil alles zeitgemäß sein muss. Drogen werden freigegeben, obwohl sie extrem zerstörerisch sind, diese Drogen, aber unsere Politiker werden nicht mehr fertig damit, wie sollten sie auch? Dann legalisiert man es halt einfach. Dann müssen die anderen dann schauen, wie sie damit fertig werden. Die Ehe, weiß nicht, ob das noch zeitgemäß ist. Familie, keine Ahnung, ob das noch zeitgemäß ist. Soll jeder schauen, wie er selbst glücklich wird? Müssen wir uns um das auch nicht kümmern? Wir kümmern uns um die größeren Probleme dieser Welt. Aber das sind ja eigentlich diese Probleme, ihr Lieben. In der Bibel steht mal, die kleinen Füchse sind es, die Weinberge zerstören. Das sind ja die großen Dinge. Und dieses Thema eben Ehe und Familie noch zeitgemäß, eben wie ich sagte, dazu stehe ich, es ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, ob es gottgemäß ist. Und die Frage ist, ob die, die das bestimmen möchten, ob es zeitgemäß ist, ob die gottgemäß denken möchten. Das ist die Frage. Weil die Frage ist nämlich, wenn nach diesen 29.000 Tagen das Leben vorbei ist, und die Bibel darüber spricht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Die Frage ist, was sagt man dann zu dem großen Richter, zu dem wir sagen, das war alles nicht mehr zeitgemäß, was du uns sagtest. Wir haben selbst ein bisschen dran rumgebastelt. Wir wussten nicht so ganz genau, ob es dich gibt. Manche dachten, naja, dich gibt es schon, aber trotzdem war es irgendwie so langweilig, immer dem zu folgen, was du uns sagst. Die Bibel ist voll davon, voll Geschichten von Menschen, die sagten, es ist langweilig, immer dem zu folgen, was Gott uns sagt. Wir würden gern mal das tun, was all die anderen sagen. Und der lebendige Gott vergleicht dann sein Volk Israel mit einer Hure. Im Buch Hosea kann jeder nachlesen. Mit einer Frau, die jeden anderen nachläuft. Für ein bisschen was, aber nicht bei ihrem Mann bleibt. Und der lebendige Gott selber vergleicht sich als dieser treue Mann. Er sagt, für dich ist es unzeitgemäß, für mich ist es zeitgemäß. Dran zu bleiben. Für mich ist Treue zeitgemäß. Für mich ist eine feste Verbindung zeitgemäß. Für dich nicht, aber für mich. Du bist vergänglich, ich bin unvergänglich. Du bist nur Staub, 29.000 Tage. Ich bin ohne Anfang und ich bin ohne Ende. Und eigentlich sollte doch der, der ohne Anfang und ohne Ende ist, ein bisschen mehr wissen als der, der wie Staub ist. Wie ein Dampf, wie es die Bibel sagt. Und ich habe gute Gedanken über dein Leben. Ich habe keine zerstörerischen Gedanken über dein Leben. Selbst über jemanden, der sich eben so verhalten hat, wie eine Hure, die einfach davonläuft. Und alles andere will, aber nicht bei ihrem Ehemann bleiben möchte. Dem, den sie sich mal versprochen hat. Das ist ein interessantes Buch, das Buch Hosea. Es spricht was davon aus, von der Suche eigentlich von einem ganzen Volk nach Erfüllung. Das hat man auch gehört in diesen Liedern. 29.000 Tage suche ich irgendwie nach Erfüllung. Und das ist die große Not in dieser Welt. Ehe und Familie noch zeitgemäß oder gottgemäß? Das ist für mich die Frage. Und Familie hat eigentlich soziale, schützende, erzieherische, festigende, politische, religiöse und vertrauensfördernde Funktionen. Es gibt viele Kinder in irgendwelchen Kinderheimen, bei irgendwelchen Kinderpsychiatrien, die können nicht mehr vertrauen. Die können sich auch gar nicht binden. Es ist auch tatsächlich so, dass das gesagt wurde letztes Jahr, dass die Scheidungsrate zurückgegangen ist. Das ist ganz einfach, weil es immer weniger Eheschließungen gibt. Das ist ganz logisch. Es gibt immer weniger Eheschließungen. Warum gibt es immer weniger Eheschließungen? Weil Menschen sich immer weniger trauen, sich zu binden. Und weil wir natürlich in einer Welt leben, die, wie es jemand mal sagte, eine Diktatur der Wahlmöglichkeiten bietet. Man weiß ja nie, ob das jetzt der Richtige oder die Richtige war. Es kann ja noch was anderes kommen. Und die Bilder gaukeln es mir ja vor, dass noch was anderes kommen kann. Und noch was Besseres kommen kann. Die sind ja alle glücklich. In den Filmen, die wir gucken, sind alle glücklich. Komisch. Die Ehe 5-mal gescheitert, aber trotzdem extrem glücklich. Die Kinder sind extrem glücklich, weil alles so cool ist. Und es stimmt überhaupt nicht. Wir arbeiten mit vielen jungen Menschen bei uns am Bodenseehof. Wir haben immer jedes Jahr so knapp 1.000 bis 1.500 Konfirmanden bei uns. Im Winter haben wir jetzt 106 junge Studenten aus 8 verschiedenen Nationen bei uns. Und ein Teil davon kommt aus zerbrochenen Ehen. Und diese jungen Menschen, die berichten alle unisono, dass ihnen was fehlt im Leben. Die berichten alle unisono, nicht, dass sie sagen, eigentlich haben wir Angst, uns selbst zu binden, weil wir wissen ja nicht, wie es ausgeht. Das ist das Produkt von einer Welt, die sagt, die sich selbst anmaßt und sagt, ist es noch zeitgemäß? Ist das zeitgemäß, dass wir jede Menge junge Menschen haben, die nicht mehr ein- und auswissen? Ist das zeitgemäß dann, dass mir jede Menge junge Menschen ranziehen, die sich für nichts festlegen können, für nichts? Weil sie es ja auch lernen, ihnen wird es ja eingetrichtert. Du hast ja 100.000 Wahlmöglichkeiten, du musst dich für nichts festlegen. Aber das ist jemand, der hat sich für dich festgelegt. Der lebendige Gott. Und der hat dich nicht als ein Wesen geschaffen, das so unsicher irgendwie wie ein Irrlicht durch diese Welt leuchtet, sondern er hat dich dafür geschaffen, dass in dir der Platz nimmt, der das Licht der Welt ist, Jesus Christus, und der dein Leben festmacht. Und der dein Leben zu einem gottgemäßen Leben werden lässt, der deine Ehe zu einem gottgemäßen Leben werden lässt, der deine Familie zu einem gottgemäßen Leben werden lässt. Was Gewaltiges. Ich habe mit 20 Jahren geheiratet, bin jetzt fast 29 Jahre verheiratet und 4 Jahre lang haben wir, meine Frau und ich, ohne Jesus Christus gelebt. Wir haben uns trauen lassen in der Kirche, das macht man einfach so. Wir haben uns auch versprochen, wir wollen zusammenbleiben, bis der Tod uns scheide. War auch ganz wichtig für uns. Und dann natürlich, ja, so wahr mir Gott helfe. Und ich habe von einem Gott gesprochen, den kenne ich gar nicht. Den habe ich überhaupt nicht gekannt. Und ich habe das so im Herzen gehabt, ab und zu mal, nicht ständig, ne, aber ab und zu habe ich gedacht, Mensch, wäre eigentlich besser, wenn wir uns scheiden ließen. Wir sind so unterschiedlich. Wir können nur ein Chaos werden. Und manche Leute hätten uns sogar Mut gemacht, uns scheiden zu lassen, weil wir so unterschiedlich waren und noch unterschiedlich sind. Und dann durften wir beide, meine Frau und ich, Jesus Christus kennenlernen. Den Gott, von dem wir eigentlich sagten, ja, so wahr Gott uns helfe, wisst ihr? Und plötzlich durften wir erleben, was das bedeutet, dass dieser Gott, der war und der ist, der so wunderbar ist, einzigartig, der einen Tod überwunden hat, von dem die Bibel sagt, wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein? Dass der wirklich auf unserer Seite ist und dass der fähig ist, unsere Herzen, die manchmal so egoistisch sind, und ich nenne es mal so, einfach ein bisschen salopp, so bockig manchmal sind, dass der fähig ist, diese Herzen total zu verändern. Dass er fähig ist, aus Herzen, die nicht vergebungsbereit waren, vergebungsbereite Herzen macht. Dass wir uns gegenüber sitzen und sagen, ich bitte dich um Vergebung. Für dieses Leben, für diesen Weg. Und wir erleben durften plötzlich, als wir diesen Jesus Christus kennenlernen durften, das ist ja eigentlich der Gott, von dem wir sagten, ja, so wahr Gott uns helfe. Das war ja nicht nur eine religiöse Formel. Und wie schwer für die Menschen, für die es nur eine religiöse Formel war, die es eigentlich ernst gemeint haben, aber die Kraft dieses Gottes nicht kennen. Wie schwer für diese Menschen. Ich möchte uns ein paar Zitate lesen. Noch im Mai 1944, also im Widerstand eigentlich gegen den Nationalsozialismus, veröffentlichte der Bruderrat der Evangelischen Kirche der Altpreußischen Union ein Rundschreiben an die Pfarrer und Gemeinden. Darin heißt es, was heute ohne jede Änderung genauso gesagt werden muss. Zitat: Sie wissen alle, dass die Anschauungen über die Ehe sich in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr gelockert haben. Es ist, als wolle die Welt zurücklenken zu den Ehebegriffen der griechischen und der römischen Welt. Wie sie vor dem Christentum gewesen waren, die Zahl der Ehescheidungen wird größer und größer. Sie ist heute in Deutschland mehr als doppelt so groß als vor dem Ersten Weltkrieg, 1944. Der voreheliche und außereheliche Verkehr wird als Selbstverständlichkeit betrachtet. Und selbst die Abschaffung der Einehe wird das Wort geredet. Warum nicht mit mehr Partnern zusammenleben? So langweilig, wenn man nur einen hat. Und die Kinder, die müssen da gleich mit reingenommen werden, weil die sollen ja die moderne, neue Zeit kennenlernen. Die müssen da rausgenommen werden aus diesen engen Begriffen. Weil wir leben noch im 21. Jahrhundert. Und diese Zitate zeigen uns, das war schon zu allen Zeiten so. Wir begegnen solchen Anschauungen selbst bei treuen Gliedern der christlichen Gemeinde. Und wir haben die Beobachtung machen müssen, dass es unter den Brüdern im Amt vielfach an der Sicherheit des Urteils über diese Dinge fehlt, die doch unerlässlich ist, sowohl für die eigene Eheführung als auch für die seelsorgerliche Beratung der Gemeindeglieder, die in Not und Anfechtung gekommen sind. Also für Menschen, denen ich dieses Versprechen eigentlich abgenommen hat, ja, so wahr mir Gott helfe, und die jetzt in diese Not kommen. Aber die Lösung von der Gemeinde Jesu, ihr Lieben, heute Abend ist nicht, dass wir dann plötzlich alles legalisieren. Na ja, wir werden nicht mit den Problemen fertig, also lassen wir es einfach sein. Die Lösung ist doch, dass wir auf den hinweisen, eben der war und der ist, der verändert den Lauf der Welt. Das ist so ein gewaltiges Lied. Das ist ein gewaltiges Lied. Du veränderst den Lauf der Welt. Und du bist doch auch der Gott, der den Lauf meiner kleinen Welt verändern kann, meines Herzens. Du bist doch dieser Gott, der selbst festhält in einer Zeit, wo es total hoffnungslos aussieht. Du bist doch der Gott, der treu ist. Kehre um, o Israel, zu dem Herrn, deinem Gott. Ich werbe um dich. Denn du bist zu Fall gekommen durch deine eigene Schuld. Es wird alles unsicher, Israel. Kommt alles durcheinander. Nehmt Worte mit euch und kehrt um zum Herrn, sprecht, vergib alle Schuld und nimm es gut auf, dass wir dir das Opfer unserer Lippen bringen, dass wir schuldig sind. Wer ist so weise, dass er das einsehe, und so klug, dass er das verstehe? Denn die Wege des Herrn sind richtig. Und die Gerechten wandeln darauf, aber die Übertreter kommen auf ihnen zu Fall. Die Wege des Herrn sind richtig. Und darum geht dieses Schreiben auch von 1944, weil damals auch das ganze System einfach verändert werden sollte. Brauchen wir nicht mehr. Es gibt in den Heiligen Schriften weder ein Ideal noch eine Idylle von Ehe. Die vollkommene Ehe zeigt sich allein in dem Treueverhältnis Gottes zu seinem Volk. Erneuert in dem Verhältnis Christi zu seiner Gemeinde. Der Apostel Paulus wird schreiben in bekannten Versen für manche, die heiraten, weil diese Verse ab und an gelesen werden bei Trauungen aus dem Epheserbrief. Und da wird er schreiben, denn wir sind, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Also er sagt, es ist eigentlich dieses Bild, dass der lebendige Gott mit seinen Menschen seinen Weg geht und nie loslässt. Sie werden ein Fleisch werden, sie werden so verbunden sein, und wenn ich diesen Arm einfach herunterreißen würde, da würden alle sagen, was macht denn der? Und so sieht die Bibel die Verbindung zwischen Mann und Frau. Plötzlich ein Fleisch. Es ist klar, dass das tatsächlich, wie das Leben eben ist, da steht man sich manchmal im Wege. Und manchmal stehe ich mir selbst im Wege. Und ich denke, meine Frau steht mir im Wege, aber das ist gar nicht so. Ich stehe mir eigentlich selbst im Wege. Weil ich gerade auf dem Weg bin. Mit dem, der Weg ist, Jesus Christus. Mit dem, der die Wahrheit ist. Mit dem, der so wunderbar ist. Mit dem, der weise ist. Mit dem, der das Licht ist. Mit dem, der den Weltlauf verändert. Und ich will gerade meinen eigenen Lauf laufen. Und daran zerbricht vieles. Da entstehen Schmerzen, das ist so. Aber nur weil es Schmerzen gibt, das kann doch nicht sein, dass wir dann sagen, es ist nicht mehr zeitgemäß. Die Ehe, weltlich Ding nach Gottes Ordnung. Dass die Ehe ein äußerlich weltlich Ding, ein weltlich Geschäft ist, hat uns Luthers Traubüchlein für die einfältigen Pfarrer nachdrücklich eingeprägt. Das waren tolle Ausdrücke. Und er fährt fort, daher gebührt uns Geistlichen oder Kirchendienern nichts darin zu ordnen oder regieren, sondern lassen einer jeglichen Stadt und Land hierin ihren Brauch und Gewohnheit, wie sie gehen. Das betrifft die Form der Eheschließung und der Eheführung. Dies gehört zum bürgerlichen Gesetz und das gilt für alle Menschen, also für Christen wie für Nichtchristen. Darüber wird leicht übersehen, dass etwas weiter von Luther mit Nachdruck betont wird, denn ob's wohl ein weltlicher Stand ist, so hat er dennoch Gottes Wort für sich und ist nicht von Menschen erdichtet oder gestiftet wie der Mönche und Nonnenstand. Da rühmt er auch 100-mal billiger sollt geistlich geachtet werden, denn der klösterliche Stand. Das ist ein gewaltiges Wort. Martin Luther sagte, ja, das ist ein weltlich Ding, aber dieses weltlich Ding hat das Wort Gottes auf seiner Seite. Das Wort des ewigen Gottes, der eben in Jesus Christus Mensch geworden war, und er sagt auf die Frage, ob es irgendeinen Grund gibt, seine Frau zu entlassen. Und er antwortete, Jesus, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf? Also nicht als Frau und Frau und Mann, sondern als Mann und Frau. Irgendwie hat er sich was dabei gedacht. Könnte sein. Und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist das Ziel Gottes für Mann und Frau. Die gehören zusammen. Es wird Ehe genannt. Und daraus wird eine Familie dann entstehen, für die allermeisten. So sind sie nicht mehr zwei oder ein Fleisch, sondern ein Fleisch. Also es sind nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Fleisch. Jesus sagt, es geht eigentlich nicht, dass der linke Arm gegen den rechten Arm opponiert. Dann ist was krank, wisst ihr? Es ist eine Krankheit, die den Körper zerstört, wenn es so wäre. Normal ist es nicht, weil das gehört zusammen. Und Jesus sagt dann eben diesen Leuten, was nun Gott zusammengefügt hat, und das habt ihr doch gesagt, als ihr sagtet, wir wollen zusammenbleiben in guten wie in schlechten Tagen, bis der Tod uns scheide. Und ihr habt doch dieses Versprechen dann auch über euch ergehen lassen und habt euch doch auch diesen Segen geben lassen. Nicht mehr alle, stimmt, aber viele. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da sprachen sie zu ihm, warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben und sie so zu entlassen? Also sie sprechen auf ein Gesetz in Israel an, dass es plötzlich einen Scheidebrief gab, dass der Mann seine Frau entlassen konnte. Und Jesus antwortet, ich sage euch aber, er sprach, Mose hat euch wegen der Herrlichkeit eurer Herzen erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Weil ihr harte Herzen habt. Und ihr habt so lange an Gott rumgebohrt, bis ihr endlich bekommen habt, was ihr wollt. Hat es euch glücklicher gemacht? Nee. Jede Menge zerbrochene Herzen. Das ist das Resultat daraus, das ist die Frucht daraus, wenn man an Gott so lange herumbohrt, bis man endlich bekommt, was man will. Nicht das, was er will, sondern was ich will. Weil ich lebe doch in dieser Welt, das sind doch meine Rechte. Er hat Pflichten mir gegenüber, wenn ich überhaupt an ihn glaube, dann hat er Pflichten mir gegenüber. Er muss mein Leben glücklich machen. Und die Bibel spricht, wohl dem Menschen, dessen Gott der Herr ist. Der ist glücklich, dieser Mensch. Der Mensch, der sich von diesem Gott leiten lässt, dieser Mensch ist glücklich. Wohl diese Ehe, könnte man sagen, die sich von diesem Gott leiten lässt, die ist glücklich. Nicht immer mit Lachen, das verstehen ja wir immer unter Glück. Nicht immer mit Schmetterlingen im Bauch, nicht immer nur Gran Canaria, nee, auch manchmal Eiswüste. Festgefroren mit einem Eisbrecher. So kann das manchmal sein. Aber dieser Gott steht auch auf unserer Seite. Wohl dem, der das sagen kann, weil du kannst dieses Eis aufbrechen, Jesus. Du kannst das alles verändern. Weil wir fragen nicht danach, was zeitgemäß ist, wir fragen danach, was gottgemäß ist. Das wollen wir doch fragen. Weil wir sehen doch, wie diese Welt lebt, die dann nur danach fragt, was zeitgemäß ist. Wir dürfen Gottes Wort nicht verkehren, das Heilsame nicht unheilvoll, das allein Wahre nicht dumm und falsch nennen lassen. Wir dürfen nicht menschliche Gesetze und Ordnungen verherrlichen, als wären sie Gottes Werk. Die Kirche darf sich das Recht nicht nehmen lassen, Gottes heiliges Gebot zu predigen. Nur wo sie die Übertretung der heiligen Gebote Gottes Sünde nennt, kann sie auch die Gnade Gottes und die Vergebung der Sünden, Heil und Seligkeit durch Christus verkündigen. Besonders eingeschärft wird die Geltung des 5. und 6. Gebots. Dazu heißt es, wehe uns und unserem Volk, wenn das von Gott gegebene Leben für gering geachtet und der Mensch nach dem Ebenbilde Gottes erschaffen, nur nach seinen Nutzen gewertet wird. Wenn es für berechtigt gilt, Menschen zu töten, weil sie für lebensunwert gelten oder einer anderen Rasse angehören, wenn Hass und Unbarmherzigkeit sich breit machen. Denn Gott spricht, du sollst nicht töten. Wehe uns und unserem Volk, wenn die Ehe, die von Gott gestiftet und von Christus für untrennbar erklärt ist, aus menschlicher Willkür geschieden wird und wenn Gottes Wort, seid fruchtbar und mehret euch, von der heiligen Ordnung der Ehe getrennt und Zucht und Keuschheit für Muckerei erklärt werden, denn Gott spricht, du sollst nicht Ehe brechen. Es kommt aus einem Bußtagswort der 12. Bekenntnissynode in Breslau von Oktober 1943. Nazi-Regime. Und wir können diese Worte plötzlich, wenn ich gar nicht die Zeitangaben dazu schreiben würde und sagen würde und es einfach vorlesen würde und würde Menschen fragen, wann meint ihr, in welche Zeit wurde das geschrieben? Manche Leute würden heute Abend sagen, das ist in unsere Zeit geschrieben. Eine Zahl, die wahr ist, über 100.000 Abtreibungen. Über 100.000 Abtreibungen in unserem Land. Wir nehmen uns das Recht und entscheiden über lebenswertes und lebensunwertes Leben. Und plötzlich merken wir, wir haben ein bisschen wenig Nachwuchs. Ein bisschen wenig. Und jetzt müssen wir irgendwas machen. Und da haben sich große Experten darüber Gedanken gemacht, was da passiert, wenn das alles zerbricht. Was da passiert, wenn die guten Werte Gottes zerbrechen. Und wir haben in der Gesellschaft oder in der Welt haben wir genug Beispiele. Alle Hochkulturen, die man so Hochkulturen nennt, die so lebten und die Gesetze so gebildet haben, wie wir sie heute bilden, deswegen war in dem ersten Zitat, kam Griechenland und Rom vor, alle diese Hochkulturen gingen zugrunde, alle. Und keiner weiß ganz genau, warum. Es gibt schon verschiedene Untersuchungen, aber wahr ist, dass es eine Summe von vielen letztendlich Fehlern war. Und einer dieser Fehler war, man hat die Ehe abgeschafft, einer dieser Fehler war, es ist abgetrieben worden, einer dieser Fehler war, wir konnten einfach leben, wie wir wollten. Es war einer dieser Fehler in jeder Hochkultur. Und es ist doch erstaunlich, wie wir heute leben. Also die Frage ist ja nicht, ob es zeitgemäß ist. Die Frage ist doch, ob es gottgemäß ist. Die Frage ist doch, was Gott will. Die Frage darf doch nicht sein, was Menschen wollen, die 29.000 Tage, und wenn es ein bisschen länger ist, ein bisschen länger leben. Wie ein Dampf sind. Die Frage muss doch sein, was will denn der, was meint denn der, der ist, der von Anfang war und für in alle Ewigkeiten sein wird. Was will denn der? Und er hat gute Gedanken über das Leben. Und er hat sich dieses Bild eben der Ehe ausgedacht. Ehe ist ein Bild für Ewigkeit. Weil Ehe eigentlich aus dem altdeutschen Wort herauskommt, Ewigkeit, Recht, Gesetz. Das bedeutet eigentlich Ehe. Es ist für die Ewigkeit angelegt. Es ist ein Bild für Recht und für Gesetz. Es ist ein Bild für Treue Gottes für Jesus und die Gemeinde, wie wir es hier hörten. Und Jesus selbst spricht davon, dass am Ende der Zeit die Gesetzlosigkeit überhand nimmt in Matthäus Evangelium Kapitel 24, Vers 12. Und es sagt, dass die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Und der Gedanke, der da steht, den Jesus in den Mund genommen hat, ist, dass die Gesetzlosigkeit so überhand nimmt im Bereich, dass Menschen sich vom guten, ethischen und moralischen Gesetz Gottes immer mehr entfernen und ihre eigenen Gesetze aufbauen. Und das produziert Kälte und letztendlich auch Planlosigkeit, Unsicherheit, Hilflosigkeit. Also ein konstantes Sich-Trennen von Ewigkeitswerten, weil wir dem Zeitgeist nachlaufen. Das, was wir heute so kennen, ist der postmoderne Humanismus, und er postuliert für sich selbst, dass er das Maß aller Dinge ist. Er postuliert für sich selbst, was schon am Anfang der Erschaffung der Menschheit das große Problem wäre, diese Frage, sollte Gott wirklich gesagt haben? Ihr glaubt doch nicht, dass Gott es gesagt hat. Und der Mensch dann sich abgewandt hat von diesem Gott, der gute Gebote erlassen hat. Und die ersten Menschen sagen mussten, eigentlich war es das Beste jemals, in der Gegenwart dieses Gottes zu leben. Und jetzt sind wir ohne diesen Gott, jetzt müssen wir unser Leben irgendwie selbst gestalten. Und wir sind so hilflos und planlos. Und jetzt kommen wir nur noch mit halben Wahrheiten auf, mit halben Hilfen in dieser Welt. Und wir ruinieren so vieles. Immanuel Kant sagte über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen. Und er meinte damit aus Menschenliebe Gottes ewigen und guten Maßstab zu verändern. Mit dem auch heute zu bedenkenden Grundsatz, das Recht muss nie der Politik, wohl aber die Politik jederzeit dem Recht angepasst werden. Sehr interessant. Kant betont dazu, dass man auf empirischer, also auf das, was wir erfahren, auf unsere Erfahrungen, auf unsere empirischen Erfahrungsprinzipien, also auf die Erfahrung und gesellschaftlichen Wandel, keine moralischen Gesetze begründen kann. Das kann man nicht, sagte er. Und es war ein großer Denker. Und er sagte, das kann man nicht. Man kann nicht einfach danach gehen, das ist unsere Erfahrung, dann leben wir ebenso. Das scheint uns glücklich zu machen. Dann leben wir ebenso. Das ist ein Trugschluss. Weil wir dann letztendlich dort gelassen werden, von dem das Lied eben sang, nicht im Licht, sondern in der Dunkelheit. Und dann gibt es nämlich keinen Stern, der uns leuchtet. Dann ist der Nachthimmel da draußen dunkel und verhangen. Und das ist ein Bild für viele Menschen in unserer Gesellschaft geworden. Die wissen nicht mehr ein und aus. Probleme über Probleme. Weil wir uns selbst zum Maß aller Dinge postuliert haben. Unsere Idee von Glück, unsere Idee von erfüllten Leben, unsere Idee, wie eine Gesellschaft im 21. Jahrhundert zu funktionieren hat. Und das Interessante ist eben, dass die Bibel sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es war schon immer so. Und es war schon immer so, dass Menschen erleben durften, die sich plötzlich diesen einen wahren Gott zugewandt haben, dass die plötzlich erleben durften, du kannst dir wirklich Herzen verändern. Du bist ja dieser Gott. Wir haben uns von dir abgewandt. Wir leben an deinem Ziel vorbei. Das bedeutet Sünde. Wir leben gar nicht gottgemäß. Wir verstehen Ehe gar nicht gottgemäß. Wir verstehen Familie gar nicht mehr gottgemäß. Deswegen kommen wir im 21. Jahrhundert ganz kluge Köpfe draus. Wir müssen verschiedene Modelle erfinden jetzt für Familie. Und wenn es Menschen machen, wisst ihr, die ohne Gott leben, dann ist es so. Das stört mich gar nicht. Weil was will ich denn machen? Ich ehre noch die Politiker in unserem Land, die sich wenigstens noch versuchen, irgendwie Mühe zu machen und irgendwas auszudenken, dass man das irgendwie einigermaßen lenkt, dieses Schiff. Aber wenn es Menschen machen, die sich Vertreter nennen von diesem einen wahren Gott, von diesem Jesus Christus, dann haut es mir schon die Fragezeichen raus. Weil die müssten doch wissen, was eigentlich geschehen ist über die Weltgeschichte hinweg, wenn sich Menschen immer wieder abgewandt haben von diesem einen wahren Gott und von seinen wahren Geboten und treuen Geboten. Es ist doch nie was geworden. In keiner Gesellschaft. Und es ist nicht christliche Wahrheit. Es ist historische Wahrheit. Aber plötzlich beginnen diejenigen, die sich Vertreter Jesu Christi nennen und sagen, wir müssen dieses Wort, mit anderen Worten diesen Gott, dieses Wortes, fürs 21. Jahrhundert anpassen. Und dann müssen wir verschiedene Modelle erfinden. Was alles Ehe sein kann, was alles Familie sein kann. Und wir lassen dann die Menschen in dem Dschungel allein, das sollen sie sich selbst aussuchen. Und ihre Probleme, die sie dann haben, oh, die können sie irgendwo abladen. Aber nicht bei uns, weil ich habe ja auch keine Antwort. Weil wir uns zwar noch so nennen nach diesem einen Gott, aber er hat schon längst nichts mehr zu sagen bei uns. Wir haben sein Wort schon zerpflückt, wir haben schon analysiert, wir wissen schon, was da wertvoll ist zu lesen und was nicht wertvoll ist zu lesen. Ich treffe Menschen, die haben das auch mal zerpflückt, dieses Wort. Und plötzlich kamen sie wie Kinder zurück zu diesem Wort. Zurück zu diesem Gott und stellten fest, ich habe mein Leben nur für mich allein gelebt. Damit habe ich meine eigenen Moralvorstellungen gelebt, meine eigene Ethik. Ich habe mein eigenes Bild von Familie, von Ehe und Moral aufgestellt. Und ich habe gemerkt, irgendwie habe ich mich verfahren in dieser Welt. Und plötzlich habe ich mich diesem einen Gott zugewandt. Ich kann es gar nicht erklären, aber ich habe gesucht nach Wahrheit. Und plötzlich habe ich Jesus Christus kennengelernt, den, der von sich sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben. Ohne mich könnt ihr nicht zum Vater durchdringen, zum lebendigen Gott. Aber wenn er an mich glaubt, wenn er mir vertraut, wenn er mich euren Weg sein lässt, wenn er mich eure Wahrheit sein lässt, dann wird's gut. Es wird auch wellig sein, es wird bergauf und bergab gehen, aber es wird gut, weil ihr wisst, jetzt müsst nicht mehr ihr selbst bestimmen, sondern plötzlich hat der das Regiment übergriffen, der die Sterne lenkt, der die Sonne bestimmt, der die Winde bestimmt. Der hat plötzlich das Regiment ergriffen. Der, der alles verändert, der den Lauf der Welt verändert. Und der lenkt jetzt plötzlich dein Leben wie so ein Stern durch sein Wort. Und er sagt plötzlich mir ins Herz, was ich dann weiter sagen darf, wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und im Überrest seines Erbteils die Überredung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat. Er wird sich wieder über unser Barmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst dich erbarmen über mich. Du wirst mich, Gott, in den Dschungel dieser Welt, ich weiß gar nicht mehr, wo rechts und links ist. Jeder erzählt mir was anderes. Aber durch dich darf ich erleben, du führst mich den Weg der Gerechtigkeit, den Weg des Lebens. Du gibst mir ein klares Bild von Familie, ein klares Bild von Treue, ein klares Bild von Ehe. Und es tut so gut. Und du bist dieser Stern, der mich lenkt, dieses Licht. Und du bist auch diese Kraft, die mich durchhalten lässt, wenn es manchmal aussieht, wie wenn es gar nichts mehr wird mit meiner Ehe, mit meiner Familie. Aber du bist diese Kraft, weil wer anders sollte denn ein Herz verändern können, als der, der einen Tod bezwungen hat. Und ich will ein Mensch sein, der sagen kann, wenn Gott für mich ist, was mag wider mich sein? Nichts und niemand. Es hat sich zwar scheinbar alles verschworen gegen mich, aber er ist für mich. Und dieser Gott ist fähig, meine Ehe zu verändern, mir ein klares Bild zu geben für Familie, für den Wert des Lebens, weil er des Lebens selbst ist, in Jesus Christus. Und diesen Gott darf ich wählen. Und ich kann sagen, ich kenne dich gar nicht, aber ich will dich kennenlernen. Ich komme mir vor, wenn ich in Dunkelheit bin und ich brauche diesen Stern, ich nehme mal dieses Wort. Ich brauche dieses Licht der Welt, das mich endlich lenkt in meine Dunkelheit. Ich weiß gar nicht mehr ein und aus. Und wenn ich sage, Jesus, erbarm dich über dieses Herz, erbarm dich über dieses Denken, plötzlich erlebe ich, dass sich der lebendige Gott erbarmt und Musik reinkommt, Bewegung reinkommt, Freude reinkommt, Freude zum Leben und am Leben und der Wert fürs Leben. Möge Gott es schenken, ihr Lieben. Das ist, was jeder Einzelne von uns heute Abend braucht, das ist, was unser Volk braucht, das ist, was jedes Volk braucht. Den lebendigen Gott. Das A und das O. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dieses Angebot jeden von uns machst. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch erquicken, ich will euch Leben geben. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns alle einlädst, zu dir zu kommen und von dir zu lernen. Du bist gnädig und voller Demut und Sanftmut. Du bist der Gott, der Treue hält. Auch wenn wir Menschen total untreu sind und unsere eigenen Wege gehen. Du bist der Gott, der immer Ja sagt zu uns, auch wenn wir dich ständig verneinen. Und das hast du festgemacht am Kreuz von Golgatha, indem du deine Hände hast durchbohren lassen und dein Blut gegeben für die Schuld der ganzen Welt. Damit, und wenn nur einer umkehrt, Freude ist im Himmel. Damit, wenn nur ein Mensch sagt, Jesus, erbarm dich über mich, ist der Mensch, der es erfahren darf, dass du ein erbarmender Gott bist, der Gott, der Lust hat, Freude hat an der Gnade, Freude, Leben zu schenken, Vergebung zu schenken, Ausrichtung und Kurs. Und dir allein sei die Ehre. Und ich danke dir für diesen Chor heute Abend, der das auch so rüberbringt, mit dieser Freude, mit dieser Stimmengewalt. Herr, danke dafür, dass da wirklich Leben drin liegt. Amen.